Hallo und ganz herzlich willkommen beim Bremer Wortboten, dem Podcast des Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege Bremen. Martina Bauer und Andreas Jungblut erörtern heute mit Wendelin Herbrand aus Murnau kritische und sehr anspruchsvolle, wichtige, aber auch belastende Problemfelder der Intensivtherapie bei lebensbedrohlich Erkrankten. Es handelt sich dabei um unsere Beziehungen zum Prozess des Sterbens, die oft frustran erscheinenden Bemühungen, Leben zu retten, die richtigen Entscheidungen im Konsens mit allen Beteiligten zu treffen und dem vermeintlichen Wunsch betroffener Patienten Rechnung zu tragen. Aber auch die emotionale und kulturelle Einbindung aller Betroffenen, der Angehörigen von Patienten und der betreuenden Menschen zu berücksichtigen und zu respektieren. Mit diesen Problemfeldern hat sich Wendelin Herbrand als Leiter des Bildungszentrums für Pflegeberufe an der BG-Unfallklinik Murnau und als TRAC-Verantwortlicher Pflege im Programmkomitee beim Symposium Intensivmedizin und Intensivpflege Bremen seit Jahren sehr intensiv beschäftigt und auch immer im Kontext mit Fachkräftemangel, Berufsmüdigkeit und Burnout gesehen. Auch die heutige Sendung ist so aus meiner Sicht von großer praktischer Bedeutung für die Intensivmedizin und Intensivpflege. Ich erwähnte es bereits beim letzten Mal. Mit unserer Podcast-Reihe möchten wir Sie mit ausgewählten, interessanten und aktuellen Themen aus der Intensivmedizin, Intensivpflege und Notfallmedizin auf dem Laufenden halten. Wir hoffen, dass uns das auch heute mit einem der bedeutendsten Schwerpunkte der Intensivpflege gelingt. Nun, ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben und ich übergebe gern an die Moderatoren der heutigen Sendung.
Liebe Freunde des Bremer Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege, mein Name ist Andreas Jungblut, ich bin Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Pflegewirt, Pflegewissenschaftler aus Prachbach in Rheinland-Pfalz und begrüße Sie sehr herzlich zu unserem aktuellen Audio-Podcast zum Thema Den Tod geben, eine sardische Tradition, die unsere Denkmuster herausfordert. Wir freuen uns dazu, unseren langjährigen TRAC-Verantwortlichen Pflege unseres Bremer Symposiums, Wendelin Herbrand, heute begrüßen zu können. Herzlich willkommen, lieber Wendelin.
Ja, grüß Gott, danke für die Einladung zu diesem Interview. Also ich freue mich ganz sakrisch, über ein Tabuthema mit euch offen diskutieren zu können.
Und wir freuen uns, dich dazu gewinnen zu können für heute. Als Co-Moderatorin darf ich Frau Martina Bauer, Fachkrankenpflegerin für Intensivpflege und Anästhesie, Berufspädagogin, Bachelor of Arts Gesundheitsmanagement und Sozialmanagement, Master of Arts im Management von Organisationen und Personal im Gesundheitswesen begrüßen. Sie leitet die Weiterbildungsstätte St. Marienhospital in Lünen. Liebe Martina, auch dich heiße ich herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, ihr zwei. Ich freue mich auf unsere Diskussion.
Wendelin Herbrand ist unser heutiger Gast. Er ist Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie, Pflegepädagoge, leitet das Bildungszentrum für Pflegeberufe an der BG Unfallklinik Murnau und ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e.V. Sein Thema ist außergewöhnlich. Er hat sich während seines Urlaubs auf Sardinien mit einer besonderen Tradition auseinandergesetzt. Er suchte das Galuras-Museum auf, wo der berühmte Hammer der Safemina Agabadora aufbewahrt wird. Es handelt sich um einen speziellen Holzhammer, mit dem Sterbenden der begehrte Tod geschenkt wurde. Wendelin Herbrand hat uns spannende Erkenntnisse aus dem Austausch mit den Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgebracht, über die wir heute mit ihm sprechen werden. Lieber Wendelin, was führt dich eigentlich zu dieser Geschichte des Hammers und was hat es damit auf sich?
Ja, zuerst einmal muss ich klarstellen, dass der Hammer, wie du ihn bezeichnest, Su Mazzolu genannt wird und von der Femina Acciappatora benutzt wurde, um Sterbende den Tod zu bringen. Aber schön der Reihe nach. Seit 14 Jahren verbringe ich meinen Jahresurlaub mit meiner Frau auf Sardinien, bin dann mit dem Wohnmobil auf der Insel unterwegs und behaupte mittlerweile, dass ich die Insel, die Kultur, die Menschen und ihre Traditionen sehr gut kennengelernt habe. Sardinien ist für mich eine Trauminsel, das letzte Paradies Europas. Und Sardinien ist was ganz Besonderes. Man muss das Land bereist haben, um die Tradition der Sarden, den Brauchtum, ihre Sitten und ihre Lebensart zu verstehen. Am besten erlebt man das auf den verschiedensten Festen, die in den Orten gefeiert werden. Sardinien ist eine große italienische Mittelmeerinsel mit einer fast 2000 Kilometer langen Küste, fantastische Sandstrände und einem bergigen, von Wanderwegen durchzogenen Landesinnern. In dieser schroffen Landschaft verstreut liegen 1000 Nuragen. Das sind geheimnisvolle bienenstockförmige Steinruinen aus der Bronzezeit. Eine der größten und ältesten Nuragen ist zu Nuraxi in der Stadt Barumini. Und auf Sardinien leben 1,6 Millionen Menschen, ungefähr so viel wie in München. Und Sardinien ist aber so groß wie Bayern. Das heißt, ein sehr dünn besiedeltes Land. Und Sardinien gilt als die Insel der Hundertjährigen, weil nirgendwo sonst im Verhältnis zu der Einwohnerzahl so viel Menschen leben, die 100 Jahre und sogar älter sind. Und in diesem ganzen mystischen Zusammenhang bin ich bei einer Reise in das Museum in Luras gekommen. Das Galura-Museum ist seit über 10 Jahren in Luras geöffnet. Es ist ein ethnologisches Museum, das, wie der Name schon sagt, die Geschichte der agropastoralen Zivilisation und die Traditionen von Luras und der gesamten Galura, also dem Gebiet Nordsardinien, erzählt. Durch sorgfältige Rekonstruktion der Innenräume eines alten Hauses im Zentrum des Dorfes ist es möglich, das tägliche Leben bis zum letzten Jahrhundert, bäuerliche Aktivitäten, Weinbau, Wollverarbeitung, Textilkunst, bis hin zur Verarbeitung von Kork nachzuerleben und die Produktivität Sardiniens kennenzulernen. Berühmt geworden ist aber dieses Museum durch einen dort aufbewahrten Fund, den man den Hammer von Sar Femina Acciappatora nennt. Als ich zum allerersten Mal in diesem Museum diesen Olivenstock in Form eines Hammers gesehen und in den Händen gehalten habe, habe ich mich gefragt, für was dieser Holzhammer überhaupt benutzt wurde. Pier Giacomo Pala, Besitzer dieses Museums, in dem der berühmte Hammer aufbewahrt wird, hat diese Figur, diese Personen und ihre Traditionen 30 Jahre lang in Studien untersucht und gefragt, was damit sich auf sich hat und bis in die 70er Jahre praktiziert worden sein soll. Und seitdem fasziniert mich diese Geschichte. Wer war eigentlich diese Acciappatora? Sie war eine Frau, die bis zum letzten Jahrhundert eine besondere Rolle in der Gesellschaft Sardiniens hatte. Wie der Name schon sagt, der vom spanischen Wort Acciabar kommt, was beenden bedeutet, griff sie ein, indem sie die letzten Leiden linderte, die sterbenden Patienten dem Tod mit dem Schlag eines bestimmten Holzhammers herbeiführten. Sie kleideten sich immer in Schwarz und befolgten ein genaues Ritual. Die letzte bekannte Tat soll sich 1954 in Orgosolo, das ist im Zentralsardinien, ereignet haben. Heute wird diese Methode nicht mehr gelebt oder man spricht nicht darüber, wie man auch früher nicht wirklich öffentlich darüber gesprochen hat. Die Acciappatora soll in der Regel auch Hebamme gewesen sein, Lizenz zum Leben geben und Leben beenden.
Lieber Wendelin, das Leben geben erscheint uns so selbstverständlich. Doch auch den Tod geben und beides ausgeführt durch die Hebamme? Wie kann ich mir das vorstellen? Wer bestellt sie und wie läuft das ab?
Ja, Martina, den Erzählungen und Berichten nach variieren die Tötungspraktiken der Femina Acciappatora je nach Ort. Von den Angehörigen wurden sie aufgesucht. Man hat an ihre Tür geklopft und mitgeteilt, dass man ihre Hilfe zum Beenden des Lebens braucht. Meist waren es ja Hebammen und am Abend, besser gesagt schon eher in der Nacht, kamen sie dann ganz schwarz gekleidet mit einem bedeckten Gesicht, sodass man sie nicht erkennen konnte, zum Todkranken bzw. zum Sterbenden an das Bett und befolgten ein ganz bestimmtes Ritual. Sie ließen zum Beispiel alle heiligen Bilder und Gegenstände entfernen, an denen der Sterbende besonders hängen konnte, um die Trennung des Geistes vom Körper zumindest auf affektive Ebene einfach und weniger schmerzhaft zu machen. Und dann tötete sie durch Ersticken mit einem Kissen oder durch Schlagen mit einem Olivenstock, also diesem Sumazolu, auf die Stirn oder Schläfe oder mit einem starken Schlag in den Nacken. Und so brachte die Acciabadora den guten Tod. Das bekannteste Instrument dürfte eine Art Holzhammer aus Olivenholz gewesen sein. Danach öffnete sie dann das Fenster und verließ still und unerkannt die Wohnung. Und die Angehörigen begannen dann mit der Trauer.
Herr Wendling, du beschreibst ein Ritual, was da sehr genau eingehalten wird und wiederholt, wie du mal gesagt hast, beschrieben wird auch in der Literatur von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort im Museum. Wie wird dieses Ritual eigentlich weitergegeben und war die Hebamme generell dazu verpflichtet oder wählte sie bewusst auch diesen schwierigen Teil ihres Berufs?
Ja, also meist war das eine ältere Frau, die etwas isoliert von der örtlichen Gemeinschaft lebte. Man könnte vielleicht sagen, eine Art vielschichtige Hebamme, eine Schamanin des Dorfes, die wurde auch nicht bezahlt, sondern sie bekam Lebensmittel für ihren Dienst. Und diese Acciabadora suchte sich dann Nachfolgerinnen, denen sie das Ritual weitergab. Es gibt einen sehr schönen Roman von Michaela Murcia mit dem Titel Acciabadora. Die Schriftstellerin ist selbst Sardin und erzählt die Geschichte über Mutter und Tochter, wie sie noch nie erzählt worden ist. Ein Roman, in dem das Archaische und das moderne Italien ganz eng aufeinandertreffen. Sie beschreibt, wie Mutter und Tochter leben und diese Ada Bacciara und ihre sechsjährige Maria in einem sardischen Dorf lebten sie zusammen in ihrem Haus. Die alte Hebamme hat das Mädchen zu sich aufgenommen und zieht es groß. Und dafür wird Maria, also diese kleine Tochter, später sich um sie kümmern. Meist war es so, dass, wie in diesem Fall, diese Maria als vierte Tochter einer bitterarmen Witwe, die letzte und eine zu viel in der Familie war. Und nun wurde sie von dieser Bonaria, von dieser Hebamme als Ziehtochter aufgenommen, hatte ein eigenes Zimmer und hatte ein gutes Leben bei ihr. Doch ein Geheimnis umweht die stets schwarz gekleidete, wortkarge Mutter in Anführungszeichen, die nachts, wenn Maria schlafen soll, Besuch erhält und dann das Haus verlässt. Es scheint, als würde Bonaria in zwei Welten leben. Das Mädchen spürt, dass sie nicht danach fragen darf. Erst sehr spät entdeckte sie die ganze Wahrheit. Und Michaela Murcia, die Schriftstellerin, erzählt in einer sehr schönen Sprache aus einer scheinbar fernen, doch kaum vergangenen Welt von zwei Generationen, zwei Frauenleben, von einem alten, langen, verschwiegenen Beruf. Und das ist genau dieser Beruf der Acciabadora. Und ja, ob jede Hebamme das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Es gehört sicherlich auch dazu, dass man auch dazu bereit war, diesen Dienst nicht nur Leben zu geben, sondern auch Leben zu nehmen, nicht von jedem abverlangen konnte.
Wendolin, du hast vorhin einmal gesagt, die Hebamme oder hier die Acciabadora brachte den guten Tod. Da kommen mir gleich auch so Überlegungen zum selbstbestimmten Leben und Sterben, auch im Sinn unserer heutigen Gesellschaft. Also ich habe kürzlich von einer Bekannten gehört, die ihre Angehörige und ihre Heimat zurücklassen musste, um in der Schweiz selbstbestimmt sterben zu dürfen. Was denkst du dazu?
Ja, in unserer Klinik, in der ich arbeite, gibt es eine Abteilung für rückenmarksverletzte Menschen. Dort sind Personen, oft sehr junge Menschen, die durch Unfall einen hohen Querschnitt sich zugezogen haben und vom Hals abwärts gelähmt sind, teilweise sogar nicht mehr selbstständig atmen können. Da habe ich schon einige kennengelernt, die zum Sterben dann in die Schweiz gegangen sind und auch die Geschichte eines jungen Mannes, um dessen Leben wir nach einem Bergunfall mit massiven Erfrierungen auf der Intensivstation 11 Monate gekämpft haben und auch an Grenzen gestoßen sind, haben wir einen Wunsch, im Kreis seiner Familie mit Blick in die Berge sterben zu dürfen, erfüllt. Also ich finde es bedauerlich und bedenklich, dass wir in Deutschland noch immer nicht offen enttabuisiert über Euthanasie sprechen können und uns so schwer tun, über etwas zu reden, was zum Leben gehört, zu reden über den Tod.
Wie geht ihr jetzt damit um, wenn so ein Patient oder eine Patientin mit einer Querschnittslähmung oder was auch immer nicht mehr weiterleben möchte und euch das äußert?
Ja, zuerst einmal braucht es Zeit. Es braucht Zeit, die notwendig ist, diese Erkrankung, diesen Unfall überhaupt zu verstehen. Es braucht Zeit, dass diese Situation akzeptiert wird, dass Perspektiven und Möglichkeiten ausgelotet werden und auch erkannt werden, angenommen werden oder abgelehnt werden. Es braucht psychologische Therapiegespräche, Seelsorgegespräche und es braucht auch Zeit, um eine Beziehung herzustellen, um den Willen des Patienten wirklich einschätzen zu können. Eventuell wird auch dann das Ethikkomitee zu Rate gezogen. Und im Gegensatz zum assistierten Suizid wird dem sterbewilligen Patient bei der aktiven Sterbehilfe das tödliche Medikament direkt verabreicht. Diese Form der Sterbehilfe ist ja in Deutschland verboten. In den Niederlanden, Luxemburg, Spanien und Belgien ist das legal. Also bleibt ein Patient bei seinem unumstößlichen Wunsch, dass er so, wie er jetzt hier bewegungsunfähig, atmungsunfähig, nicht mehr weiterleben möchte, beraten wir ihn hinsichtlich eines assistierten Suizids, sich in die Schweiz zu begeben und sich dort beraten zu lassen. Und wenn man dann den Menschen dort erlebt, wie die dann in die Schweiz gehen und dort sehr lange, das ist nicht, dass man hingeht und geht zum Sterben hin und das ist in 2 Tagen passiert. Nein, das ist ein Prozess, der Monate bis zu einem Jahr dauert, um dann also wirklich willentlich diesen assistierten Suizid durchführen zu können.
Wir sehen also Bedürfnisse damals wie heute, ein selbstbestimmtes Leben einschließlich des Sterbeprozesses zu führen. Da ist der weit verbreitete Wunsch, im Kreise seiner Lieben und in seinem Zuhause sterben zu dürfen, den Martina auch eben erwähnte. Wie kann aus deiner Sicht, Wendelin, kann das heute begleitet werden und gestaltet werden und durch welche Professionen?
Ja.
Ein würdiges Sterben.
Mhm. Andreas, wir müssen uns dringendst darüber Gedanken machen. Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen, dürfen sich dabei helfen lassen. Das hat das Bundesverfassungsgericht 2020 entschieden. Doch wie genau kann so eine Hilfe aussehen? Wer kann wann wem helfen? Gibt es eine Pflicht zur Hilfe? Das neue Gesetz dazu ist noch in Entwurfsstatus. Viele Fragen zum genauen Umgang mit diesem assistierten Suizid sind noch offen. Die mögliche Rolle von Ärztinnen und Ärzten steht dabei ebenso im Fokus wie die Auswirkungen auf Palliativ, Hospiz und Pflegeeinrichtungen. Ja, wir müssen uns dringendst darüber Gedanken machen, wie wir in der Bundesrepublik in Deutschland damit umgehen. Und bisher ist nichts passiert. Unsere Regierung, unser Staat kann sich mit dieser Thematik einfach noch nicht anfreunden. Wir müssen in den kommenden Jahren unbedingt bessere Forschungsstrukturen aufbauen, um auch verlässliche Daten und Einblicke in diese und andere Praktiken am Lebensende zu bekommen. Ja, wir müssen darüber reden, diskutieren und die verschiedensten Sichtweisen akzeptieren. Ich persönlich glaube, dass wir Einrichtungen brauchen, die kompetent für einen guten Tod, auch einen Tod auf Verlangen, vorbereitet sind und das auch dann praktizieren. Ja. Wir brauchen sogar Freitodbegleiter, so heißen sie zumindest in der Schweiz. Diese Freitodbegleiter in der Schweiz, das ist ein Beruf geworden. Meist sind es Rentnerinnen und Rentner, die als Freitodbegleiter Sterbewillige unterstützen, indem sie ihnen auch die tödlichen Medikamente reichen. Und ja, ich bin davon überzeugt, das muss in Bälde geschehen.
Annelien, ich denke, allen voran muss es müssen es Menschen sein, die auch bereit dafür sind, gefestigt sind, aber auch vorbereitet sind, diese wichtige und ich glaube auch schwere Aufgabe zu leisten und auch tragen zu können. Wendelin, was für ein Bild nimmst du nicht nur bei Kolleginnen und Kollegen, sondern auch in der Gesellschaft wahr, wie das Thema gesehen wird?
Dann nochmal zurück zu diesen Freitodbegleitern oder Begleiterinnen. Wer so etwas werden möchte, muss zahlreiche Voraussetzungen erfüllen. Wer dann die Bedingungen erfüllt hat, nimmt dann ein einjähriges Ausbildungsprogramm teil, um in Medizin, Recht, Psychologie in Bezug auf assistierten Suizid kundig zu werden. Und um den Umgang mit den Patienten und Patienten zu erlernen, er wird damit zu einer Art Acciaccatore, der das Ende bringt. Und wie die Gesellschaft oder wie ich das Bild in der Gesellschaft wahrnehme, da habe ich ein ganz nettes Erlebnis gehabt. Ich bin vor 14 Tagen von Berlin nach München im Zug zurückgereist, saß da ganz allein in einem Sechserabteil und dann kamen fünf Frauen eines Rommi-Clubs, also die spielen miteinander Rommi, und die eine Wochenendtour zum Nürnberger Christkindlesmarkt gemacht haben. Also die haben also ihre Skatkasse haben die auf den Kopf gehauen. Ja? Und ich musste 4 Stunden lang mit diesen 5 Frauen reisen und notgedrungen auch zuhören, obwohl ich Kopfhörer auf hatte. Und was waren da für Themen? Es waren Frauenarztthemen, es waren Beziehungsprobleme, es wurde über Patientenverfügung, es wurde über selbstbestimmtes Sterben auch gesprochen. Und das hat mich etwas aufhören lassen, weil man hat da gesagt, wenn ich mal dement bin, wenn ich Schlaganfall oder Krebs habe, dann möchte ich, dass man mir das Sterben leicht macht. Das war bei diesen 6 Frauen bestimmt eine halbe Stunde lang Thema. Ich hätte mich gerne eingeklinkt, aber habe gedacht, ich bleibe weiterhin sehr still und höre einfach mal zu. Und da ging es dann auch um eigene Erfahrungen, weil jede irgendwo etwas einzubringen hatte, ihre Mutter ist im Altenheim und sie weiß nicht, wie es weitergeht und so weiter. Also ich glaube, in der Gesellschaft ist die Bereitschaft, darüber zu reden, sehr groß und wir müssen Wege finden, sie anzusprechen.
Ich möchte gerne noch ein anderes Thema im Rahmen und angrenzend an diese Thematik ansprechen. Mhm. Wie sieht es eigentlich mit unseren immer weiter verbesserten Behandlungsmethoden aus? Können wir das auf Dauer eigentlich leisten, auch hochbetagten und schwer vorerkrankten Menschen jede nur erdenkliche Behandlung noch zukommen zu lassen? Und wünschen diese das überhaupt?
Andreas, da sprichst du ein ganz heißes Thema auch an. Denn die Inanspruchnahme einer Intensivtherapie bei Krankenhausaufenthalt am Lebensende nimmt in Deutschland in allen Altersgruppen und besonders wirklich bei älteren Menschen zu. Wir erleben einen vermehrten Versorgungsbedarf am Lebensende auf der Intensivstation und das fordert insgesamt viel, viel ab. Das bedeutet auch, dass es in den Ausbildungen entsprechende Verbesserungen in der Weiterbildung geben muss, in der Ausbildung. Die Gesundheitspolitik und auch bei der Kostenerstattung müssen wir uns darüber Gedanken machen. Es ist unklar, ob diese Intensität der Versorgung angemessen und den Patientenwünschen entsprechend ist. Vor 3 Jahren, als Corona kam, haben wir uns sehr schnell etwas einfallen lassen müssen, wie wir die Intensivbetten ethisch verteilen und waren damals froh oder wären froh gewesen, wenn ein hochbetagter, schwerkranker Patient selbstbestimmt gesagt hätte, wissen Sie, ich gebe mein Bett für einen jungen Corona-Patienten frei. Eine der wesentlichsten Aufgaben der Intensivmedizin ist doch die tägliche Überprüfung der getroffenen diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen nach Sinnhaftigkeit. Ist der Sinn nicht gegeben, so müssen nach unseren ethischen Grundsätzen diese unterlassen bzw. beendet und dem Menschen ein Sterben in Würde ermöglicht werden. Die Entscheidung am Lebensende unterliegen diversen Einflussfaktoren, sodass die Therapiebegrenzung nationalen Richtlinien folgt. Das ethische Klima hat nicht nur Auswirkungen auf den Patienten und seine Familie, sondern auch auf Burnout-Rate, Personalzufriedenheit und Personalfluktuation. Denn die stehen in einem direkten Zusammenhang mit den betroffenen Entscheidungen am Lebensende. Und wir müssen uns wirklich auch darüber Gedanken machen, wie wir Therapiebegrenzung ethisch, moralisch vertreten können.
Toll. Also ich bin beeindruckt und gerührt. Wendelin, ich kann es nicht anders ausdrücken. Danke.
Bitte, gerne, Werner. Ich wurde ja vorgestellt, aber nicht in meinem Alter. Das hätte ich mir noch gewünscht, weil ich glaube, es gehört ein Lebensabschnitt dazu, wo es uns deutlich wird, Mensch, wie wird es uns gehen? Wie selbstbestimmt dürfen wir gehen? Und das ist etwas, was mir momentan sehr am Herzen liegt und wo wir uns gerade auf intensivmedizinischer Seite schon einiges jetzt auch bewegt haben durch den Bremer Kongress, das muss ich auch sagen, aber noch viel mehr uns Gedanken machen, dass wir auch unseren Patienten da eine Hilfestellung sind, nicht nur mit Medikamenten, sondern vor allen Dingen auch im Tod oder im Sterben.
Ich finde, das betretende Schweigen passt hierher. Ne?
Das ist auch gar nicht so ganz einfach. Aber
ich glaube auch, dass ich habe da in der Tat gestern auch dran gedacht, ja, dass auch eine Frage gut gepasst hätte. Ist das eigentlich etwas, mit dem man sich bewusst im Lebensabschnitt, in dem du dich jetzt befindest, mehr beschäftigt? Da würdest du wahrscheinlich sagen, du für dich ja. Ja. Und ist das auch ein Rat, ein dringender Rat, den man geben kann, ja, auch vorbereitet zu sein auf solche Situationen?
Also schau mal, Andreas, wenn ich mich jetzt 50 Jahre, naja, 50 Jahre ist ein bisschen übertrieben, aber 40 Jahre zurückversetzt fühle, bei der Geburt meiner Tochter oder als meine Frau schwanger war, haben wir 9 Monate Zeit gehabt zu sagen, wo machen wir das Kinderzimmer, wie streichen wir das Kinderzimmer, was für einen Kinderwagen kaufen wir, wird es ein Junge, wird es ein Mädchen. 9 Monate konnten wir uns auf diese Situation vorbereiten. Wie bereiten wir uns auf das Ende vor? Und da ist noch einiges zu machen. Also in unserer Gesellschaft müssen wir das enttabuisieren. Ich habe mit meinem Kurs die Leichenkammer in unserer Klinik besucht. 2. Ausbildungsjahr. Und war mit denen da drunten und wir haben da 2 Leichen drin gehabt, die haben wir auch rausgeholt, haben sie uns angeschaut, damit auch junge Menschen mal auch eine Leiche sehen. Der Tod gehört so zum Leben und das müssen wir mehr akzeptieren. Das Ziel meines Lebens ist der Tod.
Nach einem langen und erfüllten Leben heißt das immer, Wendelin, ne?
Ja, aber was ist lang und was ist erfüllt?
Das kann auch schon nach 20 Jahren sein.
Bei manchen ist es früher und bei anderen später. Am liebsten wäre es mir, wenn es ganz, ganz lange dauert und ich einfach einschlafe.
Also ich glaube an deine Vorstellung, dass es sich um ein gesamtgesellschaftliches, sich erweiterndes Phänomen handelt, dem wir in irgendeiner Form immer noch versuchen, auf irgendeine Weise aus dem Wege zu gehen.
Ja.
Ich denke, es ist eine interessante in Bremen, wenn wir unser Publikum und unsere Online-Zuhörer einmal fragen, ob sie sich damit auseinandergesetzt haben oder ob sie das angeregt hat, jetzt darüber nachzudenken.
Aber guck mal, wenn es sich um Sardinien handelt. Wir haben ja nun eine globale Sichtweise auf dieses Problem und die indigenen Völker Nordamerikas und auch in Afrika und auch in Südostasien haben in ihrer Geschichte, in ihrer Tradition durchaus Ansätze, die der Bewältigung oder dem Versuch der Bewältigung dieser Problematik sehr nahe kommen. Nur wir drücken uns davor, diese Dinge in irgendeiner Form zur Kenntnis zu nehmen und auch uns damit auseinanderzusetzen. Aber ja, ich habe ja immer diesen Spagat, dass ich ja an und für sich etwas Belangloses mache, nämlich die Ankündigung und die Werbung um etwas, nicht? Und ich bin ja nun wirklich gehalten, mich aus der, sagen wir mal, Aufstellung der Moderatoren und des Referenten und der Diskussionsrunde ganz allgemein so weit wie möglich erstmal herauszuhalten, denn das steht mir nicht zu.
Ja. Ne, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn man es nicht immer neutral hält. Also ich weiß immer nicht, ob man es immer neutral halten kann oder sollte.
Nein, das kann man nicht. Aber man kann überhaupt nicht und schon gar nicht aus meiner Position in irgendeiner Form durch die Wahl eines einzelnen Wortes oder eines einzelnen kurzen Satzes in irgendeiner Form Rechnung tragen. Ja, das ist nur so dahin geworfen dann. Als Sprechblase, ne?
Aber Werner, was du eben beschrieben hast, ich glaube, dafür finden wir noch ein anderes Format. Ich kann mich auch erinnern, dass wir in Bremen schon auf einer Couch gesessen haben und diskutiert haben über das Thema und dann das Publikum einbezogen haben mit, sag mal, weniger vorgefertigten Fragen, denn mit Impulsvortrag und dann angeregt darüber diskutiert haben. Und ich glaube, das ist in der Tat, was du beschreibst, was Wendelin sagt, was er da bei den Damen im Zug gehört hat, die Fragen werden verhandelt, insbesondere in der Gruppe der Älteren, das nehme ich auch so wahr. Die Frage ist nur, inwieweit, wenn die irgendwann an uns herantreten und sagen, wie läuft denn das eigentlich bei Ihnen im Hause ab und wie gut bin ich da aufgehoben und was ist bei Ihnen dafür eingerichtet, dass uns da in der Tat Antworten für fehlen.
Ja, da gehen wir dem aus dem Wege, weil wir praktisch gar nicht darauf vorbereitet sind, gar nicht darauf abgestimmt sind, mit diesem Problemfeld in eine Diskussion einzutreten, wo man uns in die Augen guckt und erwartet, dass wir Stellung beziehen, dass wir einen Standpunkt vertreten, und zwar Common Consent, ja. Und das Ganze ist ja so fürchterlich auch schwierig, weil es eingebunden ist in so unterschiedliche kulturelle Traditionen, die dann in den einzelnen kleinen Gruppen mit einmal, wenn sie sich begegnen, aufeinanderprallen. Und das ist also babylonisch, ne?
Der Common Consent wird dann auch eine Herausforderung, wenn man auf der einen Seite schon standardisiert arbeiten und auftreten möchte, um rein juristische Sicherheit schon herzustellen, und auf der anderen Seite ja aber tausend und eine Möglichkeit stattfinden können, individuell, die der Patient mitbringt und seine Angehörigen.
Ja, aber das ist meine Prophezeiung, dieses Common Consent wirst du nie erreichen. Du kannst vielleicht einen Konsens in ein, zwei Kleingruppen herstellen durch langes Miteinander leben, auskommen und auch akzeptieren. Aber du kriegst es nicht in eine halbwegs globale Schatulle gepackt. Glaube ich nicht.
Aber vielleicht gehört das auch gar nicht in eine Schatulle gepackt.
Ja, eben, das bleibt immer bei dem Gefühl, sich einer Einzelentscheidung in einer, fehlt mir das Wort akzeptablen, nein.
Na, sag doch akzeptabel, ja, benutzen. Es ist zwar.
Das ist mir zu technokratisch, der Begriff.
Okay. Ja. Mhm. Mir fehlt auch manchmal die richtigen Worte, weil man sie nicht gelernt hat, auszusprechen. Ne? Ja. Man redet drumherum.
Wendelin, du hast recht mit deinen vielen Aussagen. Und da wären natürlich noch viele weitere Fragen zu klären, um in einen rechtssicheren Raum für eine würdige Behandlung auch am Lebensende gestalten zu können. Und zwar gleichermaßen würdig, nicht nur für Patientinnen und Patienten und seinen Angehörigen und Freunden, sondern auch für alle an der Behandlung Beteiligten, die das auch mitgestalten und vor allen Dingen auch mittragen können und nicht müssen. Ich denke, das wird ein Thema, was wir auch in Bremen weiter vertiefen und multiprofessionell aufgreifen und begleiten sollten. Wir sind nun am Ende eines intensiven und interessanten Gespräches. Andreas Jungblut und ich danken dir, Wendelin, für deine außergewöhnlichen und informativen Ausführungen über die Adjabadora und wünschen dir noch einen angenehmen Tag.
Vielen Dank für deinen Wunsch, noch einen angenehmen Tag zu haben. Vielmehr wünsche ich mir, dass ich mein Lebensende selbstbestimmt und angenehm machen kann und mich Menschen dabei begleiten.
Ich bedanke mich, dass ich bei euch nun mal zwischendurch damit dabei sitzen darf.
Sehr gerne.
Danke. Wir kommen wieder zusammen und wir sehen uns wieder und bleibt gesund und kommt gut über die nächsten 4 Wochen.
Und sollten wir uns nicht mehr sehen, dann war es schön, dass wir uns kennengelernt haben.
Das ist jetzt also sehr, sehr, sehr kryptisch.
Nee, gar nicht. Gar nicht. Du, ich muss morgen früh um 6 Uhr auf die Autobahn, um nach Dresden zu fahren. Was mir alles passieren kann bis dorthin. Und ich muss am Sonntag wieder zurück, was mir da alles passieren kann. Leute.
Also ruf ich heute Abend da oben nochmal an, dass da ein Schutzengel abkommandiert wird.
Ja, das mache ich ja auch. Aber ja. Trotzdem. In diesem Sinne, gut. Ciao.
Okay. Alles tschüss, Liebe. Alles tschüss. Ja, tschüss. Macht's gut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass Ihnen dieser Podcast wieder gefallen hat und Anlass zum Nachdenken gibt. Vielleicht lassen sich Ihre Eindrücke anlässlich Ihres Besuches des nächsten Bremer Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege dann auch vertiefen. Es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, unsere Fähigkeiten und Aktionen in komplexen Arbeitswelten immer wieder auf eine konsente Grundlage zu stellen, indem wir uns persönlich begegnen, uns zuhören und miteinander reden. Deshalb, wie immer der Vorschlag, besuchen Sie unsere Website www.intensivmed.de. Informieren Sie sich über das nächste Bremer Symposium. Kommen Sie im Februar 2023 nach Bremen. Ich möchte Sie dazu ermuntern und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie dabei sein würden. Glauben Sie mir, es lohnt sich bestimmt. In diesem Sinne wieder, mit den besten Grüßen aus Bremen, Ihr Werner Kuckelt.
Dieser Podcast ist eine Produktion des Vivim Bremen in Zusammenarbeit mit Kongress Bremen und der HCCM Consulting GmbH mit freundlicher Unterstützung der Helios Simulations- und Notfallakademie Erfurt. Wir machen euch fit für den Notfall.